Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Schlagzeilen in der Sonntagspresse kann ich mir gut vorstellen. Kein Mann der ersten Stunde oder von seinem Bruder verführt, ein Schönredner, schwer von Begriff oder Drückeberger und Verräter. Ich rede von einem Mann. Peter heißt er, in der Sprache der damaligen Weltmacht Petrus, ein Fischer, berufstätig an einem kleinen See im hinteren Winkel der Welt. Heute touristisch natürlich längst erschlossen. Fischer und später einmal Leiter einer religiösen Gruppe. Jude, verheiratet. Offenbar umgebracht wegen seiner Überzeugung. Ohne schriftliche Hinterlassenschaft, erst posthum größer herausgekommen, was auch immer das heißen mag, ein Stück nach seinem Tod. Von den eigenen Leuten, wahrscheinlich einem gewissen Hans, in der damals den Ton angebenden Sprache Johannes genannt, herablassend geschildert. Schlagzeilen in der Sonntagspresse nicht unähnlich, und das bis zum Schluss. Noch im letzten Kapitel des Evangeliums, das nach diesem Hans Johannes benannt wird. Schätzungsweise 30 bis 40 Jahre nach dem Tod von Peter, öffentlich immer wieder vorgelesen. Überzeugen Sie sich selbst. Im folgenden Abschnitt aus diesen Jesuserzählungen scheint es nötig gewesen zu sein, Peter mit dreifachem Nachdruck zu fragen. So drücke ich mich jedenfalls aus, wenn ich einem anderen Menschen gegenüber Zweifel an seiner Zuverlässigkeit habe.
Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Simon Petrus: »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese?« Er antwortete ihm: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe.« Jesus sagte zu ihm: »Weide meine Lämmer.« Zum zweiten Mal fragte er ihn: »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« Er antwortete ihm: »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe.« Jesus sagte zu ihm: »Weide meine Schafe.« Zum dritten Mal fragte er ihn: »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: »Hast du mich lieb?« Er gab ihm zur Antwort: »Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe.« Jesus sagte zu ihm: »Weide meine Schafe.« »Amen, Amen, das sag ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst.« Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. »Folge mir nach.« Petrus wandte sich um und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, folgte. Es war der Jünger, der sich bei jenem Mal an die Brust Jesu gelehnt und ihn gefragt hatte: »Herr, wer ist es, der dich verraten wird?« Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus: »Herr, was wird denn mit ihm?« Jesus antwortete ihm: »Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Du aber folge mir nach.« Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung, jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern: »Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an?«
Was geht dich das an? Freundlichkeit, gar Liebenswürdigkeit, tönt für mich anders. Die gesammelten Szenen aus dem Leben von Jesus, so wie sie diesem Hans zugeschrieben werden, geben Peter, in der heutigen Sprache kirchlich und in den Medien der erste Papst genannt, nicht viel Kredit. Peter wird mehr als Verlierer dargestellt, nicht als Winner. Seine persönlichen, fachlichen, sozialen und spirituellen Kompetenzen würden an einer theologischen Hochschule oder in einem bischöflichen Personalamt nicht genügen. Widerwillig, nach meinem Gefühl, wird von Hans knapp eingebracht, dass Peter halt vom auferstandenen Jesus beauftragt wurde. Nicht während der ersten, auch nicht in der zweiten, sondern erst jetzt bei der dritten Erscheinung. Nebenbei nur, bei der ersten Erscheinung hat Peter halt überhaupt nichts verstanden. Bei der zweiten Erscheinung war er einer der nach der Kreuzigung verbleibenden 11 Freunde dieses Jesus, die sich aus Angst vor polizeilichen Maßnahmen in ein Mausloch versteckt hatten. Jetzt, bei der dritten Erscheinung, muss man diesem Peter erst erklären, dass es sich bei der Erscheinung um den Auferstandenen handelt. Ihm selber gehen die Augen nicht von innen her auf. Eigentlich eine peinliche Sache, das Ganze. Dabei heißt Peter doch Fels. Einzig, und das wird Ihnen sicher auch aufgefallen sein, so viel bringt dieser Hans jetzt auch nicht mit. Er identifiziert sich als derjenige, der Jesus am liebsten war, ganz nahe war, körperlich nahe war. Es ist nicht abwegig, sich vorzustellen, er, Hans, der Lieblingsjünger, sei damals 17 oder 19 Jahre alt gewesen. Nimmt man seine Erinnerungen ernst, wird er bei den schriftlichen Niederlegungen der Jesus-Erinnerungen gegen 90 Jahre gewesen sein. Ein sehr hohes Alter, nicht nur für die vergangenen Zeiten. Nur, das hat nichts geändert an seinem Stil, den er öffentlich gegenüber Peter dem Fels benutzt. Außer man würde annehmen, er habe einiges, was noch schwerwiegender sei, verschwiegen. Allein das sind Vermutungen, die nicht belegbar sind. Wie auch immer. Hans muss sich das Urteil gefallen lassen, kein feinfühliger Schreiber gewesen zu sein. Vielmehr einer, der Position bezieht, auch wenn das als verletzende und abwertende Stellungnahme gewertet werden muss. Die Stellungnahme eines aufgebrachten alten Mannes, der seiner Gefühle noch immer nicht mächtig ist. Einer, der sich trotzdem nicht scheut, als Lieblingsjünger gelten zu wollen. Hat Hans Johannes gegenüber Peter einen Autoritätskomplex? Hat er es nötig, im hohen Alter noch abzurechnen? Ist er verbittert? Wäre er gerne derjenige gewesen, der die Leitung übernommen hätte? Alles Fragen, die sich aufdrängen, wenn man den frommen Weihrauch etwas zur Seite schiebt. Wenn ich den zweiten Schluss des Johannesevangeliums so lese, geht es mir weder um eine Abwertung des Petrus noch um eine Verunglimpfung des Johannes. Beide kämen menschlich gesehen noch viel schlechter weg, würde man das betreffende Evangelium schon mit dem ersten Schluss enden lassen, wie das mit großer Wahrscheinlichkeit einmal der Fall gewesen ist. Mir geht es nicht um Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben. Mir geht es zunächst einmal um mich, und wenn Sie das von sich aus wollen, auch um Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer. Zunächst einmal bin ich dankbar dafür, dass die maßgeblichen Schriften des Christentums ungeschönt weitergegeben worden sind, mit allem Menschlichem und Allzumenschlichem. Petrus war offensichtlich kein kam, sah und siegte Typ, kein Star, kein Heiliger, keine charismatische Figur, kein Nobelpreisträger, keine Gestalt, die zu Lebzeiten einer vielgebrauchten Briefmarke würdig war. Petrus scheint offensichtlich ein Mensch gewesen zu sein, dessen Begrenzungen schneller in die Augen sprangen als seine Begabungen. Nicht anders Johannes. Auch wenn Goethe und hochgelehrte Theologieprofessoren mit weltweiter Anerkennung über die ersten Zeilen seines Evangeliums wortgewaltige Deutungen hinterließen, können die ihm zugeschriebenen Schriften nicht einen gehörigen Mangel an Einfühlsamkeit verleugnen. Titelt die Sonntagspresse über den Beginn des Christentums »Bescheidene Anfänge« oder »Wenn überhaupt, dann kaum durchschnittlich«, trifft sie. Auch am Anfang, schon ganz am Anfang und in der ersten Stunde des erwachenden Christentums handelten, sprachen und schrieben Menschen, die ihre Begrenzungen nicht verbergen und nicht verschweigen konnten. Erboste Leserbriefe gegenüber Zeitungsberichten solcher Art werden dann geschrieben, wenn Anfänge vergoldet werden um noch ein bisschen Glanz auf die Gegenwart fallen lassen zu können. Die Zeitung wird man dann nicht mehr kaufen, wenn die eigene Überzeugung aus Angst keine kritischen Anfragen duldet. Die Presse wird dann dem Teufel gleichgestellt, will man dem eigenen Schatten nicht begegnen. Ich bin mir zunächst das beste Anschauungsmaterial für solche Aussagen. Ich werde mir bewusst, wie erstarrte Überzeugungen einen gegen eine reife Auseinandersetzung mit dem Leben impfen können. Das gilt von meiner Berufserfahrung her gerade für religiöse Überzeugungen. Politische Abstimmungskämpfe zeigen mir Gleiches, zum Teil in erschreckendem Maß, als Mittel zum Zweck eingesetzt. Nicht anders kommt mir auch die Werbung entgegen. Petrus und Johannes, Hans und Peter, sind ich. Begrenzt, nicht nur, aber auch, sichtbar für alle. Dazu bedarf es weder großer Recherchen noch besonderer professioneller Kriterien. Es zeigt sich halt von selbst. Der Veränderungsspielraum zum Besseren ist gering. Alter kann weise machen, aber auch stur. Auch das liegt offen zutage. Damit kann ich verschieden umgehen. Eine Möglichkeit ist, dies zu anerkennen, mich damit dem Leben und meiner Verantwortung zu stellen. Es werden mir Fehler passieren. Ich werde schuldig, mit Gewissheit. Mit Gewissheit wird es sichtbar, leicht sogar. Darum habe ich keinen Grund, anderen Vorhaltungen zu machen. Peter ist nicht anders als Hans, Hans nicht anders als Peter. Sichtbar auch das, für alle, ausnahmslos. Trotzdem und dennoch ist Peter so wenig überflüssig wie Hans. Entweder sind alle überflüssig oder niemand. Erwünscht sind alle. Alle um ihrer selbst willen. Diese befreiende Chance gibt mir weder ein humanes Recht, geschweige denn der Staat und schon gar nicht die Leistungsgesellschaft. Noch einmal. Trotzdem ist Peter so wenig überflüssig wie Hans. Entweder sind alle überflüssig oder niemand. Erwünscht sind alle. Alle um ihrer selbst willen. Diese Lebensmöglichkeit lasse ich mir aus den Szenen des Lebens Jesu aus der Sicht des Johannes zusprechen. Eine Lebensmöglichkeit, die mich aufstellt, ein Anfang von Auferstehung.